ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
Ganz genau. Herzlich willkommen zur neuen Folge der Pinkelpause. Die hat es heute in sich. Ich freue mich ganz besonders, muss ich ehrlich sagen. Aber erstmal hallo nach Aachen zum Urologen Chris Bies. Hallo Chris.
Hallo Jochen. Ja, wir hatten ja vor 3 Folgen, glaube ich, war das jetzt schon, mit Wolfgang Bosbach über sein Krebsleiden gesprochen. Und heute haben wir wieder einen Gast, bei dem die Krebsgeschichte aber zum Glück komplett anders verlaufen ist. Auch wieder ein prominenter Gast. Wir werden mit ihm darüber sprechen. Und du, lieber Jochen, freust dich ja schon lange auf ihn, denn der ist genau wie du ein alter Handballer.
Ja, und zwar ein sehr guter, absolut. Die Handballer, das ist wirklich ernst gemeint, die sind echt eine Familie, das muss man sagen. Und da spielt es am Ende auch überhaupt keine Rolle, ob man dann Bundesliga oder Nationalspieler ist oder wie ich lange in der Oberliga im Düsseldorfer Raum herumgedümpelt bin. Also man achtet sich als Handballer, man duzt sich und keiner schaut auf den anderen runter. Uli Roth, das stimmt doch, oder?
Ja, das stimmt. Wobei ich ja schon ein uralter Handballer bin.
Ja, ich auch.
Aber ich habe... tatsächlich ist es so im Handball, dass, auch wenn mich einer anspricht, ja, ich habe schon Handball gespielt und ich frage dann, ja wo, sagt dann der Kreisklasse, da würde ich nie sagen, ach Gott, die Gurke, ja. Sondern man hat schon immer so, ja, die Ehrfurcht, weil Handball ist so ein besonderer Sport, den muss man auch besonders erlernen. Also Fußball lernt ja jeder irgendwann irgendwo auf der Straße, auf dem Bolzplatz, das kann jeder, aber Handball kann nicht jeder. Von daher ist der Handball bleibt auch immer was Besonderes.
Ja. War auch bei euch eine besondere Situation, glaube ich, weil der Papa, der war ja erstmal, war der, das ist ja eine irre Karriere auch, der war Basketball-Nationalspieler, 63-fach, also Basketball wohlgemerkt, ja. Und danach auch noch Bundesliga-Handballer.
Ja, die Eskel Rothaushausen ist ja durch die ehemaligen Basketballer so erfolgreich geworden. Also die Basketballer haben ja damals schon mit 27, 28 aufgehört, Basketball zu spielen und sind dann nochmal zum Handball gewechselt. Das wäre heute nicht vorstellbar, aber damals war das noch machbar. Und ja, so hat auch
der Papa hat beides mitgemacht.
So hat Eskel Rothaushausen auch die Erfolge gefeiert mit ehemaligen Basketballern. Mein Papa hat ja 6-mal deutscher Meister geworden im USC Heidelberg und hat nochmal um die deutsche Meisterschaft im Handball gespielt.
Hans-Peter Briegel im Fußball, der war ja Leichtathlet und wurde dann noch deutscher Meister im Fußball. Ja.
Genau, also ist heute nicht mehr vorstellbar oder nicht mehr fast nicht mehr umsetzbar, aber damals ging das und ja, mein Vater war ja mit 63 Länderspielen, war ja damals Rekordnationalspieler. Ja. Damals gab es noch nicht so viele Länderspiele, wie es heute gab. Ja. Und die Länderspiele waren ja nun auch, wenn die gegen Spanien gespielt haben, sind mit dem Bus nach Barcelona gefahren. Ja. Ja, das ist. Das hat er mir immer erzählt und wie luxuriös doch alles heute geworden ist.
Eine Anekdote noch vom Handball, wo du eben gerade gesagt hast, die Handballer sind ein bisschen anders. Ich kann mich noch an einen meiner Handballlehrer erinnern in der Oberliga, Michael Hattig, der sagte immer, ey Jungs, ihr seid intelligenter. Ihr seid intelligenter als die Fußballer. Das liegt ganz klar daran, die Hand ist näher am Kopf.
Ja, da gab es viele Vergleiche, aber Handball ist schon auch eine Sportart, die man wo man ein bisschen mehr mitdenken muss und auch das Gefühl dafür entwickeln muss für diesen Sport. Aber eigentlich kommt der Handball ja schon aus dem Universitätssport, auch wie der Basketball. Deshalb ist es so, dass man sagt, die Handballer werden etwas intelligenter, aber im Grunde genommen hat es jetzt nichts mit dem Sport zu tun, sondern wo kommen die Spieler her, wo sind die reingewachsen? Und Fußball ist halt der absolute Massensport. Von daher tue ich mich da schwer zu sagen, dass die Fußballer dümmer oder intelligenter oder klüger werden wie die Handballer.
Ja, das machen wir auch nicht. Das machen wir nicht.
Ja, und bei euch war es ja auch direkt eine doppelte Intelligenz, denn ihr seid ja als Zwillingsbrüder sehr bekannt geworden. Ne? Ihr wart ja die Handballzwillinge immer. Für die nichts mit Handball zu tun haben, vielleicht nochmal kurz die Erfolge auflisten. Also Silbermedaille 1984 bei den Olympischen Spielen in Los Angeles und dann in verschiedenen Vereinen auch Pokalsieger gewesen, deutscher Meister. Also schon eine tolle Erfolgsstory, die ihr beide da, also Michael ist der Bruder, ne? Spitzname Schorle und Uli, genannt Bullerot. Ich glaube, in Anlehnung an den Bayern-Profi, ne? Damals in den 70ern.
Ja, damals gab es einen Kreisläufer auch in der Nationalmannschaft, die Grauin, ein sehr guter Kreisläufer von VfL Gummersbach. Ja. Er hatte, war so der typische untersetzte Kreisläufer, noch wie die Kreisläufer früher so waren.
Ja.
Der hatte seinen Kopf direkt auf den Schultern, ne? Also hatte eigentlich keinen Hals. Und dann habe ich zu ihm immer Stier und Stiernacken gesagt. Und irgendwann hat er dann zu mir Bulle gesagt. Und dann ist es hängen geblieben. Und seitdem habe ich so. Was ist tatsächlich die Anlehnung an den Franz Roth, der in den 60er Jahren beim FC Bayern ja für Furore gesorgt hat.
Das war auch in der
Zeit. Wir haben uns auch schon zweimal Mal beim Golfen getroffen jetzt bei und müssen dann auch immer schmunzeln darüber, dass wir die beiden die Bullen sind. Der Handballbulle und der Fußballbulle.
Bulle Roth, sehr schön, ja. Aber unser Thema heute ist ja, wir können ja stundenlang über Handball reden. Ich habe zwar keine Ahnung, aber ich könnte mit euch mitreden. Aber wir müssen heute leider auch über ein ernstes Thema reden, nämlich, ihr habt ja mehrere Karrieren beide hinter euch, die Handballbrüder Roth. Und ja, die zweite Etappe in eurem Leben oder eine wichtige Etappe begann dann 2009 mit einer verheerenden Diagnose, die dann zuerst beim Bruder, bei Michael, gestellt wurde, nämlich Prostatakrebs. Und da wart ihr beide 47 Jahre alt. Vielleicht kannst du, Uli, mal kurz erzählen, wie das überhaupt so kam, erstmal bei deinem Bruder und dann auch bei dir.
Also wir waren schon immer beim Urologen damals, weil mal der Schwiegervater meines Bruders hatte eine Prostatakrebserkrankung und da wurden wir so ein bisschen sensibilisiert auf den Urologen.
Das ist ja schon mal ungewöhnlich, ne?
Also ja, war ungewöhnlich, war noch schon früh da mit 45.
Ja.
Und wir hatten auch, mein Bruder hat ja schon mal einen erhöhten PSA-Wert gehabt, war aber dann eine Entzündung.
Ja.
Der Prostata wurde mit Antibiotikum behandelt, ging wieder weg. Von daher hatten wir eigentlich ganz normale Verläufe, alles entsprechend, was die Werte angaben, war immer negativ besetzt. Und ich hatte dann meinen Bruder zu einer Magen-Darm-Spiegelung geschickt in Würzburg bei einem befreundeten Arzt. Und die haben ihm eine Magen-Darm-Spiegelung gemacht, hatten aber Blut genommen. Und nach der Spiegelung hat dann der Blutwert, weil er im Krankenhaus direkt ausgewertet wurde, einen sehr, sehr hohen PSA-Wert ergeben. Ja. Und da war der damalige Arzt besorgt, hat ihn auch direkt zum Urologen geschickt in der Klinik. Der hat nochmal eine Untersuchung gemacht und war eigentlich dann schon ziemlich sicher, dass da eine Verhärtung, also ein Karzinom sein kann. Da wurde noch eine MRT gemacht und da wurde es dann auch festgestellt, dass da was ist. Dann durch die Biopsie eben die Gewissheit kam, es ist ein Krebs vorhanden. Und der befreundete Professor damals wusste ja, dass ich der Zwillingsbruder bin, der Eineige. Und hat dann mein Bruder gesagt, schick ihn gleich nochmal zum Urologen. Ich war beim Januar erst und das war ja im März.
Ja.
Da war mein PSA-Wert eigentlich noch ganz okay. Und wo ich dann im Mai wieder hin bin zur Nachuntersuchung, ist er auch schlagartig nach oben geschnallt. Das war dann nicht medizinisch vielleicht erklärbar. Das liegt vielleicht was mit unserer Zwillingsgeschichte zu tun, weil wir immer unsere Krankheiten gleich bekommen haben.
Also das ist wirklich unglaublich. Also jetzt unter Vorsorge-Tumor-Aspekten war das ja ein Top-Timing. Also besser kann man einen Tumor ja gar nicht erkennen. Ne? Du sagst Januar, Februar noch niedriger PSA und dann zeitgleich mit dem Bruder ist der hochgegangen und dann wurde es bei dir auch festgestellt. Das ist ja also... Ne? Also
ja, ich wusste, dass ich ihn haben werde irgendwann, aber dass es so schnell ist.
Ja. Also wann ist der Groschen denn bei dir gefallen, dass du sagst, oh, das ist mein Zwillingsbruder, habe ich wahrscheinlich auch?
Ja gut, erstmal war es für meinen Bruder war es eine Schockdiagnose. Ne? Er geht wegen der Magen-Darm-Spiegelung hin, kommt mit Prostatakrebs raus. Es war so dieses vor den Kopf gestoßen sein, darüber reden wir heute ja auch, diese Tunnel eines Diagnosegesprächs und auch das Weltbild, was dann zusammenbricht, jetzt habe ich Krebs. Bei mir war es ja ein Prozess des dran Gewöhnens. Ich habe ihn damals direkt zu mir geholt, ich war zu dem Zeitpunkt in Kitzbühel im Kurzurlaub, habe ihn zu mir geholt, wir haben 4 intensive Tage verlebt in einem Zimmer, haben uns erkundigt, haben telefoniert und haben uns in die Krankheit rein gelesen und auch gehört. Und so war ich dann schon mittendrin, ohne es zu haben oder wusste zu haben, dass es hat. Ja.
Aber immer mit dem Fokus auf den Michael. Also,
ja, na klar, es ging
du hast dich informiert in seinem Sinne, aber dass du jetzt selber dann auch wenige Wochen später da in der gleichen Situation bist, das war dir noch nicht so richtig bewusst.
Ja, also ich habe schon gewusst, wenn er es so hat, werde ich es auch kriegen. Aber dass es natürlich dann 2-3 Monate später ist, das war mir dann auch zu schnell. Ne? Also, aber ich wusste, dass es kommen wird. Ja? Aber ich war dann, bei mir war es keine Schockdiagnose. Bei mir war es ein Prozess, der dahin geführt wurde, bis zum Ergebnis, dass ich es auch habe. Aber das war jetzt nicht, da war ich schon, bin ich so reingeschlittert, ne? Also war nicht so von 0 auf 100.
Kannst du dich noch an die Worte des Arztes erinnern und an deine Reaktion damals?
Also unser Hausurologe Dr. Otto, der war natürlich sehr überrascht, bisweilen schockiert, dass mein PSA von damals im Januar bei 1,1 dann im Mai auf 4,4 hoch ist. Ja. Das war für ihn dann auch medizinisch nicht erklärbar, aber das war so.
Das war ja das, was ich auch gerade gesagt habe, das überrascht schon. Ne? Also weil wir sehen das
total, schon
mal langsame Verläufe und solchen Sprünge. Also dass da ist irgendwas zwischen euch auch passiert, dass du da jetzt einfach mitgezogen hast, ja.
Ja, klar. Und dann, klar, ist ja nicht so, wenn du hohe PSA bist, dass dann heißt, dass du Krebs hast, sondern da beginnt ein Prozess von Folgeuntersuchungen. Und die Gewissheit bringt am Ende ja auch nur die Biopsie. Und die Biopsie war dann für mich, nachdem ich vorher ein MRT hatte und da schon auch man gesehen hat, dass da ein Herd ist, war schon klar, dass ich es haben werde. Und dann, und die Biopsie war dann nur noch Gewissheit, in welchem Stadium und in welcher Aggressivität ist der Krebs.
Ja, Uli, bei der Biopsie, da hast du dann, glaube ich, auch so, wie du es im Buch schreibst, zum ersten Mal gemerkt, dass du auch so ein bisschen verwundbar bist. Ne? Also du hast erst mal beschrieben, wie diese Situation ist, dass man da auf diesem Frauenarztstuhl liegt und dass man da so gestochen wird und dass hinterher auch dann Blut im Sperma und solche Sachen auftreten. Da war aus dem starken Uli Roth, war dann plötzlich so ein bisschen, ist man verletzlicher geworden. So hast du es beschrieben.
Ja, ich habe die Krankheit ja vorhin meinem Bruder durchlebt und alles analysiert. Aber das in dem speziellen Fall bei der Biopsie ist es natürlich schon so, dass du ein Stück weit dem behandelnden Arzt ausgeliefert bist auf diesem Frauenarztstuhl. Ist eine befremdliche Situation für den kurzen Moment. Das Stechen ist unangenehm, aber auch nicht so schmerzhaft, wie es der eine oder andere schon mal gesagt hat. Aber es war dann schon so, dass man danach ja auch auf ein Ergebnis wartet. Das ist ein Stück weit, was einen dann natürlich auch in die Situation bringt. Vielleicht ist es ja doch nicht. Ja, aber was mich damals nachhaltig schockiert hat, bis hin fast zu einer kleinen Ohnmacht, war einfach die Tatsache, dass man schon gesagt hat, man sollte doch onanieren und Sperma projizieren nach draußen. Das habe ich dann auch gemacht in der Dusche und da kam eben dann Blut mit leicht so kleinen Partikeln, die dann ausgeschieden wurden. Das war natürlich für den Moment dann echt ein Schock und das war auch der Moment, wo ich gewusst habe, dass ich krank bin.
Wobei das eigentlich gar nichts damit zu tun hat, ne? Aber
weil halt auch, das ist ja das Heimtückische, über was wir die ganze Zeit reden, immer, dass der Prostatakrebs ja nicht spürbar ist. Erstmal, wenn er entsteht. Also ich war ja topfit, ich bin ja einen Tag vor der Operation noch gejoggt und die Außenhals eine Stunde. Ja.
Und durch dieses Bluten war das plötzlich für dich richtig sichtbar.
Das Bluten und da war klar, da ist innen jetzt irgendwas, was gar nicht gut ist. Ja? Mhm. Und das hat mich dann so ein bisschen auch wirklich nachhaltig wachgerüttelt.
Chris, du hast gerade gesagt, das hat damit nichts zu tun. Kannst du mal ganz kurz für alle Hörer aufklären, wieso nicht und was?
Naja, du stellst dir die Prostata, kannst du dir vorstellen, wie so einen Schwamm. Und dann pickst man da rein und dann blutet es in die Kanälchen rein, einfach durch das Stechen, ne? Und dann, wenn man den Schwamm dann auspresst beim ersten Samenerguss nach der Biopsie, dann kommt das ganze Blut raus. Das hat aber mit dem Tumor selbst nichts
zu tun. Nee.
Ja.
Okay.
Aber ist natürlich für den Patienten, wenn er dann nicht drüber aufgeklärt ist im Detail, erstmal erschreckend, wenn dann das Sperma plötzlich ganz rot oder rostbraun ist. Ne?
Ja, es war einfach ein Schreck.
Ja. Und dann hattest du auch noch erzählt, dass parallel zu deiner Erkrankung die Mutter auch noch urologisch erkrankt ist, ne, mit einem Nierentumor. Also das ist ja ein Wahnsinn. Und dann noch kurz vor der Goldhochzeit.
Ja, es war ja die goldene Hochzeit meiner Eltern. Ein großes Fest mit 150 Leuten und aus der ganzen Welt. Und dann kam mein Bruder mit der Schockdiagnose, vor allem meine Mutter Nierenkarzinom diagnostiziert und ich war dann auch noch diagnostiziert, aber das war dann der Moment, wo ich für mich entschieden habe, ich sag's mal nett. Jetzt muss ich mir aber Folgendes vorstellen. Also wir sind ja auch ein bisschen bekannt im Handball. Jetzt wussten alle, mein Bruder hat Prostatakrebs. Alex kam auf mich zu, haben gesagt, Mensch, dein Bruder, sag ihm liebe Grüße, gute Besserung. Und ich habe es aber auch gehabt. Ja, das war total schräg. Und das waren unschöne 3 Wochen, bis ich mich dann wirklich geoutet habe, dann auch in der Familie. Es war ein Fehler, aber im Nachgang kann ich heute darüber berichten, dass das eine ganz seelisch schwierige Situation für mich war, sich das mit mir selbst auszumachen. Und das erfahren wir ja auch bei sehr vielen Erkrankten, dass sie vor lauter tabu besetzten Prostata-Themen das lieber für sich behalten, aber eben dann seelisch daran auch zugrunde gehen. Ja? Also deshalb sagen wir, drüber reden, öffnen in der Familie, im Freundeskreis, sogar im erweiterten Bekanntenkreis, weil die Barriere von dem Kranken auf die Gesunden und umgekehrt zu gehen, die ist schwierig. Also ich glaube, wenn man drüber redet, dann gibt man dem Gesunden auch die Möglichkeit, den Kranken anzusprechen, ohne ein Hemmnis zu haben.
Ja, das ist ja schon mal ein sehr schönes Zwischenfazit und das wird auch so beschrieben, dass du dich auch vom Typ so ein bisschen geändert hast. Ne? Früher warst du so der offene, redselige, der auf Leute zugegangen ist und aber auch sich selber so ein bisschen als unverwundbar definiert hat. Und das hat sich wohl nach der Diagnose so ein bisschen, also so wird es beschrieben im Buch, geändert. Da war es ein bisschen mehr in sich gekehrt und auch ein bisschen ruhiger. Stimmt das?
Ja, also ruhiger ist immer noch genug Temperament.
Ja, gut.
Aber natürlich wird man nach so einer Krebsdiagnose und dem, was man da mitgemacht hat, nachdenklicher. Man stellt natürlich auch vieles auf den Prüfstand. Das fängt im Freundeskreis an. Das fängt damit an, dass man an der Oberflächlichkeit, an der man es ein Stück weit auch gelebt hat und geschwommen ist, ein bisschen mehr Inhalt zu vermitteln. Ja, also ich mache es manchmal daran fest, ich dachte immer, ich brauche 8 oder 10 Leute bei einer Einladung, ja, am Tisch. Hat aber festgestellt, dass die Tischgespräche bei 8 oder 10 Leuten, das ist so ein großes Wirrwarr von Smalltalk hin und her, bleibt wenig übrig. Also ich habe festgestellt, dass eben wenn man zu viert am Tisch sitzt, ja, mit einem wirklich guten Freund, nimmt sich dann die Zeit für die Gespräche, dass es unglaublich wichtig ist. Das ist, was ich geändert habe und auch viele andere Dinge, dass man eben nicht der Letzte sein muss auf der Party, man kann auch der Vorletzte sein. Ja.
Kann man das beschreiben mit, das Leben ist ein bisschen fokussierter geworden, oder?
Das Leben ist fokussierter geworden und auch ja, wichtiger. Also gerade das Leben, ich bin auch einer gewesen, bei Rastlos heißt ja auch viel die Arbeit und nochmal und immer erreichbar und immer da sein. Das habe ich deutlich zurückgefahren. Also ich habe mein Handy in der Regel abends aus. Ich versuche auch, mir Regeln zu setzen. Ich mache meine Urlaube, was ganz wichtig ist. Ich gehe auf einmal gerne wandern. Ich nehme die Natur anders wahr. Mache auch Kurzurlaube, einfach mal rauszugehen, durchzuatmen. Und das sind Dinge, die habe ich danach eben für mich das umgesetzt. Und ein Stück weit Lebensqualität mir geschaffen.
Das berichten ganz viele Leute, ne, dass sie viel besser lernen, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden nach so einer Diagnose. Also, dass das schon eine echte Zäsur im Leben ist und dass man danach einfach mehr Sinn und mehr Tiefe auch empfindet.
Ja, das stimmt. Ja. Das kann ich nur so wiedergeben.
Wir müssen aber nochmal zurück. Wir waren ja gerade erst bei der Diagnose, bei der Biopsie. Dann kam ja, der war ja eigentlich schon klar, ich weiß nicht, der Michael war schon operiert oder da war die Entscheidung schon gefallen. Und dann hattest du dir aber noch auch mehrere Meinungen eingeholt. Ne? Oder es ging vor allem darum, welche Klinik sollte ich behandeln. Kannst du vielleicht mal kurz von den Erfahrungen so berichten, wie das so abgelaufen
ist. Wir haben damals gemeinsam erstmal das gemacht, was viele machen. Wir haben erstmal gedacht, wir müssen das Internet durchstöbern. Das haben wir auch gemacht, dazu stehen wir auch. Heute sagen wir den Leuten, ja, aber nicht alles und vor allem nicht die endgültige Entscheidung nach dem Internet treffen. Wichtig ist, dass man vielleicht mit Leuten in Kontakt tritt, die an der Krankheit schon operiert sind zum Beispiel, um da von Patient zu Patient vielleicht mal was zu erfahren, aber insbesondere eben dann, mit dem behandelnden Arzt oder Professor zu finden, der einem dann operiert. Und bei Prostata, muss ich dir nichts sagen, ist die Erfahrung des Arztes eine ganz wichtige. Mhm. Und Erfahrung heißt eben, hat einer das schon einmal gemacht oder das schon 100-mal gemacht, ja. Mhm. Und da muss man vielleicht auch nicht sich gleich im ersten Kreiskrankenhaus festlegen, sondern kann man sich die Zeit nehmen, mal sich Gedanken zu machen, wo man da auf einen erfahrenen Operateur trifft. Und dann im besten Fall auch zwei oder drei. Mhm. Und dann ist wie bei uns, wir hatten auch drei Professoren, am Ende war es nicht, die Qualität, glaube ich, war überall gleich gut, aber es, am Ende spielt manchmal auch so, ja, die Sympathie oder das Gespräch, einfach die Rolle, die ein gutes Gefühl gibt. Und das ist wichtig.
Ja, also das waren sicherlich drei Top-Kliniken, die ihr euch da angeguckt habt. Und ich glaube, das wäre jetzt auf Tumorbasis wahrscheinlich in allen drei Kliniken ähnlich gut verlaufen, ja, wie es dann letztlich auch bei euch verlaufen ist. War denn die Therapieentscheidung schwierig oder war für dich einfach von vornherein klar, das wird eine OP? Oder hast du auch mal kurz über Bestrahlung oder sogar eine aktive Überwachung, was wir beim letzten...
Ja gut, ich habe das bei meinem Bruder ja hautnah verfolgt, wie das der Verlauf war. Und bei mir war es etwas schlechter. Also ich hatte aber das Glück, dass der Krebs noch in der Brüste da drin war. Es hätte auch nicht mehr lange gedauert, wäre nach außen getreten. Das ist dann natürlich dann auch schlecht für Operationen, für die nachfolgenden Dinge, die da auf einem Zug kommen können. Und so haben wir das Glück gehabt, so früh dran gewesen sein, dass wir die Prostata entnommen haben und haben dann keine weiteren Therapiemaßnahmen gebraucht.
Also wo wir beim letzten Mal über die aktive Überwachung gesprochen haben, also das wäre, glaube ich, wirklich kein Fall dafür gewesen. Ne? Ich weiß jetzt nicht genau den Bösartigkeitswert, aber vom Alter her mit 47, ne, und familiäre Belastung, Vater, Bruder, ich glaube, das wäre bei einer aktiven Überwachung, wäre das nicht lange gut gegangen.
Ich habe ja damals, auch da habe ich es noch nicht verstanden gehabt, schon nach der Diagnose, beim Gespräch, beim Professor, der meinen Bruder operiert hat, und dann auch mich, Professor Huland in Hamburg. Und dann habe ich gesagt, ja, Herr Professor, ich habe jetzt noch hier im Herbst habe ich noch eine Albumveröffentlichung und ich muss doch das machen. Das war, sagt Herr Roth, Sie machen gar nichts, Sie haben Krebs, Sie haben keine Grippe.
Ja, also der hat das schon richtig eingeordnet.
Ja, soll ich Ihnen, ich kann Ihnen noch nicht sagen, ob im Januar, was im Januar ist. Entscheidend ist, dass der Krebs jetzt da ist und wenn man ihn jetzt behandelt, dann ist gut. Aber im Januar kann er ein ganz anderes Stadium haben. So. Und das war... Gott sei Dank hat er mir das so deutlich gesagt, dass ich es aber verstanden habe.
Ich weiß ja, wir haben ja ganz viele Folgen zur Prostata gemacht, Chris, und du hast immer wieder gesagt, das ist jetzt nicht mit einmal zum Arzt gehen gegessen, sondern man muss ständig hingehen, überprüfen, Werte überprüfen und Entscheidungen treffen. Also dieser Gang für den Patienten ist eigentlich ein relativ langer, ne? Also Wie hast du den so empfunden vom ersten Mal von der Diagnose bis und nochmal Werte nehmen und wieder kontrollieren? Und wie war das bei dir?
Ja, du meinst du nach der Operation dann?
Nee, ich meine tatsächlich von Beginn, weil ich habe das nur so vom Chris gelernt, dass man da wirklich viel untersuchen muss und auch oft untersuchen muss und ständig eigentlich im Austausch ist.
Also wir haben erstmal gelernt, dass wir Jungs oder wir Männer ab dem Kinderarzt in der letzten Stufe gehen wir verloren in der Ärztewelt. So, die Frauen kriegen ihren Frauenarzt, ja, die Mädels, also meine zwei Töchter, die sind zum Frauenarzt gerannt, kamen abends heim und waren
glücklich.
Ja klar, die Pille, jetzt bin ich eine Frau, jetzt bin ich mal Frauenarzt. Ja. Das ändert sich dann auch irgendwann, aber die Frauen sind von Kindheit oder von Teenie-Alter dann in Betreuung weiter. Wir Männer gehen verloren, ja, und der Urologe ist ja nun jetzt nicht erkennbar für alle der typische Männerarzt, wobei wir es eigentlich so gerne sagen. Ja. Aber wenn du jetzt sagst, von 15 bis 45, ja, da vergeht ja viel Zeit. Mhm. Und da ist der Urologe ab 45 Pflicht einfach. Ja? Und das muss man den Männern halt einfach auch immer wieder sagen. Und der Urologe deckt ja nicht nur die Prostata-Vorsorge ab, sondern viele andere Dinge auch noch, die man als man unbedingt beherzigen soll in der Phase.
Insofern seid ihr wirklich die Paradebeispiele für diese Kampagne jetzt, die Deutsche Gesellschaft für Urologie macht, ja. Wo ihr also auch die Köpfe seid, die FFF-Kampagne. Ich dachte, jetzt, wofür steht FFF? Da kam mir irgendwie komische Assoziation. Aber das heißt,
ja, das mir am Anfang auch, aber deshalb fand man es auch so gut.
Ja, genau. Das heißt aber für alle, für jeden, für uns, und das ist eine Vorsorgekampagne, und da seid ihr wirklich wie gemalt für, weil ihr erstens natürlich die Prominenz mitbringt, zweitens ist das bei euch ideal gelaufen, ne? Also muss man nochmal sagen, und ihr seid geheilt und seid Aushängeschilder eigentlich für diese Kampagne.
Ja, aber die Frage ist, warum sind wir geheilt? Das ist ja die Botschaft. Wenn du es früher kennst, ist der Prostatakrebs heilbar.
Ja,
genau. Und wenn du ihn zu spät erkennst, dann hast du natürlich ganz andere Problematiken, wie zum Beispiel die Potenz oder auch die Inkontinenz. Das sind die Schlagworte, die um die Brust herum sich stattfinden. Nur klar, wenn der Krebs ausgetreten ist, kannst du den Nerv schon operieren, damit hast du ein Problem mit der Potenz. Musst du weiter, ich sag's mal ganz salopp, ausholen. Vielleicht Teile des Schließmuskels entfernen, damit hast du Probleme mit der Kontinenz. Also so, wenn du den Prostatakrebs aber früher kennst, dann ist er, wie bei uns, einfach heilbar. Man nimmt ihn raus, kann gut operieren und dann braucht man ein bisschen das Glück, dass keine späteren Folgen noch sind. Dann kann man eigentlich ganz normal weiterleben. Was hat sich geändert? Ich muss mehr auf Toilette wie früher. Ich muss wie eine Frau, die 3 Kinder geboren hat, bei Niesen, Schreien, Husten, spontan aufpassen, immer noch. Aber damit kann man doch leben, wenn man Krebs hatte.
Jochen, willst du noch was fragen? Oder sonst würde ich jetzt an der Stelle mal über den PSA-Wert kurz noch sprechen wollen, weil das ist ein sehr schwieriges Thema.
Genau das wollte ich gerade ansprechen. Nein. Nee, bitte. Ich halte meine Frage doch zurück.
Nee, wenn du was.
Okay, pass auf. Ich wollte eigentlich fragen. Jetzt nochmal zum Handball. Wir Handballer, das sind ja Kerle auf der Platte. Und die stehen ja irgendwie auch, das sind Typen, sind männliche Wesen, und jetzt kommt so eine Diagnose und so ein Gang, der natürlich auch die Männlichkeit betrifft. Mich würde jetzt tatsächlich mal interessieren, wie war das so, wenn man sich so Gedanken macht, kann ich noch Sex haben? Werde ich Inkontinenz möglich? Was hat das für Folgeschäden? Also abseits des, erstmal geht es ums Überleben, aber dann geht es ja auch tatsächlich doch darum, um viele weitere Dinge. Ne? Das ging mir so gerade im Kopf rum. Was sind da so die Gedanken?
Ja gut, mit 47...
Klar, man ist jetzt nicht 20, ja, aber trotzdem...
Nein, aber wir standen schon noch, oder sind wir noch mit im Leben. Wir waren auch dem Thema Sex und dem Thema Frauen nie abgeneigt. Also im Gegenteil, wir waren da sehr aktiv in unserem ganzen Leben. Und wir haben, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe über die Potenz viel mehr Sorgen gemacht über die Kontinenz. Inkontinenz war für mich überhaupt nie ein Thema. Also habe ich gar nicht
gemacht. Darf ich da ein Zitat einfügen über deinen Bruder, was der Mannschaftsarzt gesagt hat über deinen Bruder? Für Michael wäre es schlimmer gewesen, seine Potenz zu verlieren als seine Wurfhand.
Ja. Ja, das ist, hat er nicht ganz unrecht mit dem Zitat. Klar, wir waren da sehr, wie gesagt, sehr unterwegs. Und wir haben uns natürlich auch Sorgen um Gedanken gemacht. Ja? Weil mit 47 will man nicht impotent sein. Ja? Aber nachdem dann klar war, in welchem Stadium unser Krebs ist und dass man es gut operieren kann, und nach der Operation auch dann klar war, dass es so geklappt hat, dann ist es schon ein Prozess von einem Jahr, anderthalb, bis alles wieder zur richtigen Zeit, am richtigen Ort wächst und auch da ist. Und da sagen wir auch nichts anderes, wie den Männern, gibt da nicht auf. Da macht Übung den Meister. Ja? Also das ist findet eine große Irritation statt nach der Operation. Da muss auch erst alles wieder dahin, wo es hingehört, aber hat auch was mit Kopf zu tun. Aber tatsächlich ist es auch Übungssache, ne? Also da macht wirklich die Übung der Meister.
Darf ich da auch noch die Anekdote erzählen? Ich meine, darf ich erzählen, das steht ja im Buch drin.
Ja.
Der erste Sex nach der OP, und du warst ja Single. Das war natürlich ein Problem, ne?
Ja gut, es ist ja. Erstmal ist also Sex mit sich selbst ist das, ja. Das ging immer. Mhm. Und das ist auch wichtig, dass man das als Übungsplattform nutzt. Ja, ja. Und aber auch als Single kann man auch ja. Sex haben. Ich habe damals eine sehr gute Freundin gehabt, die,
die hat im Trainingslager dann mitgewirkt.
Regelrecht, ja, meine Trainerin war und sehr, sehr ja, aber die sehr Frauen gut. Haben da auch eine ganz hohe Sensibilität.
Super.
Und wusste, wie wichtig das ist und dann haben wir da gemeinsam Training gemacht. War schon gut.
Ja, ehrlich. Super. Ja, und jetzt, wir springen leider so ein bisschen hin und her, aber ist egal. Wir müssen jetzt nochmal kurz zu der OP kommen. Ja, du hast, das ist auch legendär, am Tag vor deiner OP bei Markus Lanz gesessen.
Ja. Das war, muss ich sagen, schon ein bisschen schräg. Ja. Ja. Ich war, also, wie gesagt, erstens schocken um die Außenalster. Ich war topfit. Ich habe natürlich durch die Diagnose und durch die ganzen Sorgen, Ängste und Nöte da irgendwie 8 Kilo abgenommen. Ui. Aber ich habe mich topfit gefühlt, ja, mhm. Und war sportlich, habe mich auf die Operation sehr gut vorbereitet, schon mit Schließmuskeltraining, vom Gewicht her, von der Physis her war ich wirklich top vorbereitet. Und dann war die Sendung am Abend mit dem Professor Huland, also mit meinem Operateur, der hat mich danach der Sendung in die Klinik gefahren, hat mir noch ein Glas Rotwein gegeben, hat gesagt, schlaf gut. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, schlafen Sie auch gut und trinken Sie vor allem nicht so viel Rotwein, wie ich jetzt, damit morgen alles funktioniert. Und so war es dann auch. Ja, das war natürlich schon...
Aber da warst du doch wirklich im Tunnel, oder nicht, oder?
Ja, ich habe, wenn ich die Sendung heute sehe, habe ich jetzt schon so ein bisschen verkrampften Gesichtsausdruck. Das hat sich danach geändert, aber ja. Da war ich schon sehr angespannt, ja, muss ich schon sagen. Ja. Mhm.
Und kurz vor der OP hast du auch noch sehr weitsichtig Sperma einfrieren lassen, ne?
Ja, ja. Also mein Bruder hat es ja im Tunnel des Diagnosegesprächs wohl überhört.
Ja.
Und ich hatte es am Anfang auch nicht so vor. Und dann habe ich überlegt, na gut, jetzt muss ich dann doch nochmal Gas geben. Mhm. Und habe dann wirklich einen Tag, bevor ich nach Hamburg gefahren bin, habe ich dann nochmal... Ich meine, abgeben, es war eine witzige Situation, weil ich habe morgens angerufen und dann sagt sie, ja, sie müssen also drei Stunden keinen Sex gehabt haben, so, oh, dann bin ich zu spät. Das ist dann, dann muss ich morgen nochmal kommen. Und sagt, naja, gut, dann hat sie gelacht, dann kommen sie halt doch mal jetzt vorbei. Und dann war ich das erste Mal dort, am nächsten Tag bin ich dann nochmal hin. Hat alles gut funktioniert, aber es war auch ein bisschen schräg, weil es ist, also Sperma abgeben ist dann schon nicht geprägt von einer großen Erotik oder von einer, ja. Das war schon ein bisschen seltsam, hinten in dem Zimmer vom Frauenarzt, wo die Spinde waren, der Arzthelferin,
und
da waren irgendwie 3, 4 St. Pauli-Nachrichten drum und dann musstest du dich da selbst befriedigen.
Noch keine Videos oder was?
Bitte?
Noch keine Videos?
Nee, das war
2009, das war doch vor Internet.
Ah, okay, okay.
Ja, das war
Video, VHS-Kassette.
Ich habe eine gute Fantasie, aber es war nicht so einfach. Wobei ich es mal so schnell beim zweiten Mal, als ich gesagt habe, ob es nicht geklappt hat, habe ich doch. Sagst du, oh, das ist ein Rekord.
Und vor allen Dingen fragen ja Chris, glaube ich, auch ganz viele, kann ich das nicht zu Hause machen und warm mitbringen, ne? Oder mitbringen?
Ja, wenn man
das geht, glaube ich, nicht, ne?
Doch, wenn man nicht zu weit weg wohnt, geht das auch. Ich weiß nicht, wie das bei der, also für die Untersuchung, die wir machen, Fruchtbarkeitstestung,
ja, genau.
Ist das okay. Für die Kryokonservierung, also das Einfrieren, muss es, glaube ich, ziemlich frisch sein. Aber da bin ich nicht drin in dem Thema, muss ich leider passen.
Okay.
Ja. Aber ihr habt das auch schon benutzt, ne? Also 2014 wurde Sohn Lenny geboren. Insofern war das damals eine sehr weitsichtige Entscheidung schon gewesen vor der OP.
Also ja, es war wirklich auch die Entscheidung, sagen, vielleicht kann ich nochmal eine jüngere Frau kennen, die Kinderwunsch hat. Mhm. Und ich liebe Kinder, mag Kinder. Und dann habe ich gesagt, ja, dann habe ich mein eigenes Erbgut noch am Start. Mhm. Und von daher hat es dann einen Sinn gemacht.
Wobei man natürlich jetzt sagen müsste, man kann ja theoretisch auch aus dem Hoden direkt eine Biopsie nehmen. Da ist ja, sind ja auch gesunde Spermien drin, die man auch nehmen könnte. Eigentlich hat man ja sein eigenes Samendepot, trägt man ja auch immer mit sich rum. Das ist aber dann natürlich wieder mit einer OP verbunden. Ne, die
ja, ist auch, ich habe das auch gelesen und auch gehört von einem Freund. Aber das ist schon, sagen wir mal, das ist schon ein größerer Akt, als das also irgendwo
einzufrieren. Genau.
Einzufrieren, ja.
Ja. Ja, und dann kam die Nachsorge.
Ja, also die Nachsorge ist erstmal so, dass man ja alle 3 Monate nochmal zur Kontrolle muss. Mhm. Das sind dann schon auch immer nervenaufreibende Momente, bis der PSA dann wieder bestimmt ist. Der muss ja dann bei 0,0 oder 0,01 sein.
Mhm. Gesundheit!
Ich habe aber in die Beuge genießt, gell? Da müsst ihr euch gleich
kommen. Ja, ich habe auch nichts abgekriegt hier.
Naja. Aber gut. Ja, und dann, klar, ist das Allerwichtigste und das ist die Botschaft an alle Männer, die wir nach OPs dann betreuen oder beraten, sich die Zeit und die Ruhe zu nehmen. Ja? Weil viele rennen dann schon wieder zu schnell los und in den Alltag. Sondern, also entweder man macht eine Reha, das ist auch gar nicht schlecht, wenn man sich dabei wohlfühlt. Wir haben damals Urlaub gemacht. Ich war 3 Wochen oder 4 Wochen einfach irgendwo da, wo es schön warm war und wo ich meine, einfach zur Ruhe kam, ja, weil es ist schon ein schwieriger Eingriff und der macht einem auch ganz schön platt, ja. Mhm. Aber auch muss alles wieder, ja, funktionieren. Also es ist Toilette gehen. Ja, ich meine, Stuhlgang ist klar, es ist nicht unmittelbar auch betroffen. Es muss alles sich wieder
anspielen,
ja. Einfügen, ja. Und da muss man sich die Ruhe nehmen. Die dann wieder losrennen in ihrem Job und die haben auch viel länger Probleme damit, als die, die sich ein bisschen Zeit nehmen für das, was wichtig ist, nämlich die Regeneration.
Ja, bei Michael war das ja so, er ist ja praktisch zwischen 2 Trainerjobs operiert worden, ne? So wie ich das
verstanden habe. Ja, ja. Ja gut, aber mein Bruder hat ja damals, und das war mir auch klar, wie schlimm es um ihn psychisch steht, bei der Schockdiagnose. Mhm. Er hat seinen Job direkt hingeschmissen, ne, den er geliebt hat. Ja. Und da war mir klar, das ist eine ganz harte Entscheidung für ihn.
Mhm. Ja.
Nun weiß, oder wolltest du noch zur Nachsorge, Chris? Sonst würde ich noch mal einen Schritt nach vorne wagen, aber ich möchte.
Ich wollte nur kurz fragen, wann hat denn so die Spannung nachgelassen? So, wenn man so zum PSA-Test hinfährt, da ist man doch sicherlich immer nervös und wir sagen ja immer so 5 Jahre Heilungsbewährung, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass was nachkommt, immer geringer. Jetzt sind 10, 11 Jahre rum. Bist du aufgeregt, wenn du zum PSA-Test fährst?
Nee, nicht mehr. Nee. Also die ersten 5 Jahre, also bis die 5 Jahre rum sind, das ist schon immer spannend. Mhm. Und die 5 Jahre waren für uns schon so ein Schritt, wo wir gesagt haben, so jetzt nur noch jährlich, wie eigentlich immer, wie früher, zum Urologen. Ist auch der Rat an jeden Mann, einmal im Jahr zum Urologen gehen zu müssen, wie beim Zahnarzt auch. Aber nach 5 Jahren haben wir eine Krebsparty gemacht. Ja, und haben einfach den Krebs weggefeiert. So. Und da war es auch so wirklich, dass man gesagt hat, wir fühlen und gelten jetzt für uns als geheilt. Dass wir nicht so naiv waren zu glauben, das könnte trotzdem nochmal kommen. Mhm. Das war was anderes. Aber wir haben es für uns so beschlossen.
Emotional abgehakt.
Ja. Und lagen es jetzt erstmal ab.
Ist das eigentlich ein wichtiges Zeichen, Chris, dass man da auch irgendwie einen Schlussstrich so macht? Also würdest du sagen, okay, das kann einen positiven Effekt haben oder gut sein oder so? Oder?
Ja, absolut. Also ich glaube, dass das so genau richtig ist, dass man auch so ein Zeichen setzt, ne? So emotional Haken dran und jetzt gucken wir wieder nach vorne. Wir haben da viel draus gelernt. Also ich glaube, man hört auch, wie sehr ihr beide gewachsen seid an dieser Geschichte. Ne, dann Haken dran und das Leben hat ja auch danach noch sehr viele Höhen und Tiefen geboten, jetzt unabhängig vom Prostatakrebs. Ne? Ja.
Und wer Krebs Oder wer Partys von Handballern kennt, der weiß, dass es dann auch wirklich ein Einschnitt ist tatsächlich.
So eine Party beim Handballer ist ein Einschnitt im Leben. Das ist,
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben, das haben wir gelernt.
Sag mal, ich habe euch dann nochmal bei Lanz gesehen. Da saßt ihr beide zusammen und Professor Ruhland hinten. Und der hat dann euch nach 10 Jahren krebsfrei attestiert, ein Riesenkompliment an euch gemacht und sagte zu euch beiden, ihr habt wirklich ein vorbildliches Verhalten an den Tag gelegt und vor allen Dingen vielen Männern das Leben gerettet. Um jetzt nur nochmal die Brücke zu eurer oder heutigen Tätigkeit als sozusagen Aufklärer zu machen. Seht ihr das ähnlich oder seid ihr da eher distanziert und reserviert? Weil das ist ja schon ein großes Kompliment. Ne?
Also wir waren total emotional berührt, weil das kam so spontan von hinten. Mhm. Und es hat uns echt geflasht, dass man da, Professor Hunan ist ja nun eine echte Kapazität in Deutschland und darüber hinaus. Und dass er das dann so rausgehauen hat in dem Moment, das hat uns echt geflasht. Und Gott sei Dank hat der Lanz das erkannt und hat dann einen Beitrag einfahren lassen, dass wir uns wieder beruhigt haben. weil das hat uns emotional wirklich sehr getoucht und auch gefreut. Ja. Und so naiv, wie das damals begonnen hat, ja, weil wir waren ja auch, mein Bruder hatte auch einen Harnleiterinfekt damals angegeben in Großwallstadt um den Prostatakrebs. Ja. Wir waren auf dem Weg, das alles nicht zu sagen oder uns zu öffnen. Da hat uns ja ein anderer drauf gebracht. Und ich wollte am Anfang das überhaupt nicht machen, weil ich auch die Bedeutung von Krankheit in den Medien gar nicht so mir gar nicht bewusst war. Weil wenn du gesund bist, überliest man das ja alles mal so schnell. Aber wenn du ein bisschen mal da sensibilisiert bist, dann stellst du fest, wie viele Gesundheitsthemen in jedem Magazin, jeder Zeitung eigentlich tatsächlich stattfinden. Ja. Mhm. Und da wurde uns die Bedeutung klar dessen, dass wir die einzigsten Männer sind, die das Thema interpretieren können und mit unserer Art offen darüber reden, auch eben die Männer zum Urologen zu bringen. Es gibt gar keinen anderen Auftrag.
Das war auch ein sehr schönes Beispiel.
Das ist, dass wir ja nun nicht täglich, aber doch in der Woche 1-2 Kontakte zu Betroffenen haben. Und sehr viel Rückmeldung kriegen von Betroffenen, auch was unser Buch angeht, unsere Bücher, stellen wir fest, dass wir den Männern Hoffnung geben und Zuversicht und ein Stück weit auch ihnen die Ängste nehmen. Und das ist schon eine bedeutungsvolle Aufgabe geworden in unserem Leben, die wir jetzt nicht mehr naiv, sondern sehr ernst nehmen und auch die uns auch einen Riesenspaß macht.
Da kann ich einen fast schon Schlusssatz anfügen, den du auch gesagt hast. Da sagt es nämlich, die Bundesregierung kann noch so viele Kampagnen fahren und Plakate aufhängen. Die Menschen lassen sich eher davon inspirieren, wenn andere Menschen, egal ob Prominente, normale Leute, Betroffene wie wir, etwas erzählen und die Medien sehr seriös darüber berichten.
Ja, ja klar.
Und das ist, glaube ich, das, was wir auch mit dem Podcast machen wollen. Wir wollen einfach das möglichst nah an die Leute ranbringen, seriös darüber berichten, aber es nicht wie eine Plakatkampagne der Bundesregierung wirken lassen.
Nein, das meine ich ja. Wenn wir beim Markus Lanz waren, stellt man ja fest, da gibt es einen richtigen Boom danach. Ja. Nicht, dass die Männer jetzt losrennen, aber oft rennen die Frauen los und schicken ihre Männer dann dahin. Das ist auch scheißegal, Hauptsache die gehen dahin. Ja. Egal, wer veranlasst, zum Urologen zu gehen, Hauptsache man ist dort. Und wie gesagt, wir müssen den Männern sagen, das ist dann doch der Männerarzt ab 45, das ist ein Pflichtarzttermin. Ja? Und,
aber dann muss doch diese PSA-Diskussion für euch wie ein Schlag ins Gesicht sein, oder nicht?
Ja, es ist für mich deshalb wie ein Schlag ins Gesicht, weil es eben falsch interpretiert wird. Also ich bin ja kein Mediziner, ich kann nur eins sagen, uns hat der PSA das Leben gerettet. Warum? Weil der PSA hat aufgezeigt, da stimmt was nicht. So, mehr macht der PSA-Wert ja gar nicht. Das ist ein Marker, der sagt, oh, da müssen wir mal näher hingucken. Ja? Mhm. Aber ein höherer PSA sagt ja nicht, dass du Krebs hast, sondern da ist irgendwas. Kann ja auch eine Entzündung sein, es kann ein Harnleiterinfekt sein, es kann alles möglich sein. Dann gibt es erstmal eine Antibiotikumbehandlung, geht dann normal wieder runter, dann geht es normal weiter. Und das ist auch kein, ist auch kein Alarmwert, sondern es ist ein Wert, wo sagt, mal gucken mal. So. Und das muss man über längere Zeit eben kontinuierlich beobachten, den Langzeitwert des PSAs. Und dann findet man sich auf der sicheren Seite. Deshalb verstehe ich die Diskussion drumherum nicht, wo man das ihn so darstellt, als wenn man erhöht ist, dass der Urologe sofort operiert. Das stimmt ja alles gar nicht.
Genau. Man müssen,
das ist auch so ein bisschen das Ärgern ist eigentlich, dass ich glaube, dass natürlich im PSA-Wert kostet 20 Euro. Plus. So, jeder Mann sollte das haben für seine Gesundheit. Dann trinkt man mal 4 Bier weniger, dann hat man PSA einmal im Jahr. Aber wenn man das mal multipliziert, es müssten die Krankenkassen es wie anerkannt, dann geht es natürlich in die Millionen. Ja? Und das ist das, was mich so ein bisschen nachhaltig irritiert oder auch ärgert, dass es am Ende vielleicht dann doch eine politische Geschichte ist, den PSA nicht anzuerkennen. Ja. Als Wert für die Prostata steht. Ja, das ärgert mich einfach.
Die Argumentation dahinter ist ja, dass man zu viele Karzinome entdecken und behandeln würde, die nie Ärger gemacht hätten. Ne? Aber bei euch war es sicher anders und ich glaube, für euch müssen wir jetzt einen Haken dahinter machen und die Botschaft an alle Männer ist, lasst euch über den PSA beraten. Wenn ihr überzeugt seid, lasst ihn machen. Investiert die paar und 20 Euro, sicher gut angelegtes Geld und im Einzelfall kann es Leben retten.
So. Genau.
Und wir wissen jetzt, dass Handballer große Biere trinken. Wenn der PSA-Wertbestimmung 20 Euro kostet und der 4 Bier trinkt, dann ist
das Ding. Ich sehe euch beiden schon auf der nächsten Handballerparty zusammen und an der Theke
stehen. Ich möchte noch mal eine letzte Frage von mir stellen. Es gab doch auch die Diskussion, dass man medial auch noch was macht in nächster Zeit. Hat sich da noch was ergeben? Ich habe gehört, dass irgendwie noch Shows produziert werden sollen oder angedacht werden im Fernsehen? Oder ist das völliger Quatsch?
Ja, es soll eine Dokumentation nochmal stattfinden.
Ja.
Von unserer Geschichte, die wurde damals alles gefilmt, wurde aber nie veröffentlicht. Mhm. Also das ist praktisch vorher, nachher. Da sind wir jetzt gerade dran.
Ist noch in der Mache, ja?
Ist in der Mache, ja.
Okay.
Und dann sollten wir vielleicht auch noch sagen, wir haben jetzt so oft von eurem Buch gesprochen, wie das heißt. Das ist nämlich, ich finde das wirklich gut gemacht, weil es ist eine persönliche Geschichte eurer beiden Biografien und Karrieren. Da ist die Krankheitsgeschichte dabei und es sind ganz viele Statements von renommierten Medizinern und auch fachliche Erklärungen zum Prostatakarzinom von Diagnose über Therapie und Nachsorge. Heißt Hurra, dass wir noch leben. Erschienen im ZS-Verlag, jetzt ganz frisch in der ersten Auflage. Also von meiner Seite gibt es eine klare Empfehlung.
Das ist schön, vielen Dank. Ja, es war uns wichtig, noch ein optimistisches Buch zu schreiben, das jetzt nicht nur den Verlauf der Operation, der Krankheit, der Diagnose hat, sondern dass man eben auch was darüber erfährt, dass man nach der Diagnose, nach der Behandlung gut und sorglos weiterleben kann. Das war uns wichtig, die Botschaft.
Und vor allem das mit der Freundin als Trainerin, das finde ich eine sehr wichtige Botschaft.
Also ich muss abschließend auch wirklich sagen, ich habe mir diese Lanz-Geschichte nochmal angeguckt, das, was ich jetzt im Gespräch mit dir erfahren habe, der Umgang damit jetzt auch, den finde ich so bärenstark, über Masturbation zu reden, über Sex offen zu reden oder geht zur Früherkennung. Das ist, glaube ich, eine Message, die jeder versteht, total natürlich ist und authentisch und ich glaube, genau das ist das, was man braucht und was vielen Leuten hilft. Und ja, danke dafür.
Sehr gerne, ihr Lieben.
Ja, und liebe Grüße an den Bruder. Wo treibt der sich gerade rum?
Der ist in Hamburg gerade.
Trainer.
Und bereitet sich auf Weihnachten vor und auf 10 Kilo abnehmen, wie immer.
Alles klar. Alles klar. Dann ganz herzlichen Dank. War eine schöne Folge.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, von euch zu hören.
Dankeschön.
Danke, danke. Tschüss.
Ciao. Ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz, ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.